Bundesliga-Cast. Jeden Sonntag nach dem Spiel und jeden Freitag vor dem Spiel. Von HSV-Fans für HSV-Fans.
Buenos Dias und herzlich willkommen zum Aftergame-Podcast am heutigen Sonntag nach dem Spiel und der 3:1 Niederlage gegen den FSV Mainz 05. Ja, der HSV ist vielleicht ein Stück weit wieder zurück auf dem Boden der Tatsachen und Marcelo Dias, über den wir später noch sprechen werden, hat angekündigt, den HSV verlassen zu wollen. Alles Themen für unseren Podcast heute. Ich freue mich drauf.
Ja, moin auch von mir. Stimmung ist jetzt nicht die beste nach dieser Niederlage gegen Mainz, auch wenn man nicht unbedingt sehr sauer, finde ich, sein muss auf die Leistung des HSV, denn einige haben ja schon wieder gesagt, das war wieder der alte HSV, das fand ich jetzt persönlich nicht. Ich muss sagen, dass ich gerade in der ersten Halbzeit die Leistung eigentlich relativ ansprechend fand. Der HSV ist gut ins Spiel gekommen eigentlich und ist unglücklich natürlich in Rückstand geraten durch dieses wirklich unfassbare Tor von Jairo, habe ich echt noch nicht oft gesehen sowas. Ja, jetzt ist man immer noch mit 21 Punkten auf Platz 9 jetzt. Die Mainzer mit 23 Punkten auf Platz 7. Bei denen sieht das echt ganz gut aus. Ja, und damit können wir auch schon nahtlos in die Chronologie übergehen, denn es ging los in der 6. Minute mit einem mit einer guten Chance für den HSV. Nikolai Müller hatte nach einer schönen Kombination über Sakai, war es glaube ich, und Sven Schiplock abgeschlossen. Das war eigentlich eine gute Chance. Auch in der 10. Minute der Schuss von Holtby ging ganz knapp am Tor vorbei. Aber dann in der 16. Minute kam dieses unglückliche 1-0.
Ja, Jairo Sampero, wie auch immer er dann noch weiter heißt, er hatte noch zwei, drei andere Namen, machte dann das 1-0 aus heiterem Himmel eigentlich. Der HSV, die klar überlegene Mannschaft in der ersten Viertelstunde. Und wie das Tor zustande kommt, das passiert dem Jungen nur einmal so im Leben. Also noch geklärt von Giroud und im Liegen den Ball mit dem Schienbein treffend, lupft er den Ball sozusagen über Jaroslav Drobný ins lange Eck. Eigentlich war das Ganze auch als Flanke geplant, hat er nach dem Spiel im Interview noch gesagt. Also eine Verkettung glücklicher Umstände aus Mainzer Sicht und eine Verkettung unglücklicher Umstände aus Hamburger Sicht. Ja, das war bitter, aber der HSV hat sich davon eigentlich nicht beirren lassen, hat weitergemacht und hatte relativ schnell auch wieder Chancen. Michael Gregoritsch 5 Minuten später mit einem Flachschuss knapp rechts am Tor vorbei und dann die Chance des Spiels eigentlich und ich glaube auch ein Stück weit ein Knackpunkt, was da passiert.
Ja, sehe ich auch als Knackpunkt ein bisschen. Er hat ja einfach eine 100%ige Chance vergeben. Den muss er einfach reinmachen. Über die rechte Seite kam da der Ball gut rausgespielt, auch wieder diese Chance. Ich glaube, Sakai und Müller. Also sehr gut herausgespielt und dann kann er sich im Prinzip die Ecke aussuchen. Karius taucht auch, da sieht man dann noch in der Zeitlupe, kann man das sehen, taucht Karius, bevor er schießt, schon ab. Also er muss ihn wirklich nur aufs Tor bringen und der Ball ist drin. Aber das kriegt er leider nicht hin. Und ja, damit war diese riesen Chance passé. 37. Minute hatte dann allerdings auch Mainz eine weitere gute Chance durch Bengtsson, der da von links abschließt. Aber trotzdem würde ich sagen, muss der HSV mindestens mit einem Unentschieden in diese Halbzeit gehen, oder?
Ja, also eigentlich, wenn man rein nur das Spiel betrachtet, dann darf das 1-1 gar nicht fallen. Und das 1-0 nicht fallen und der HSV muss das 1-1 mindestens machen, wenn nicht das 2-1 und spielerisch klar überlegen. Also wenn man nur die erste Halbzeit betrachtet, war das mit einer der besten Vorstellungen der Saison, mal abgesehen von dem Gegentor, was der HSV da auf den Platz gebracht hat. Sie haben sich Chancen rausgespielt, waren spielerisch überlegen gegen eine Mannschaft, die eigentlich auch im Aufwind ist mit Mainz 05, haben ihre Zweikämpfe gewonnen, haben Ballbesitz gehabt, haben das souverän gemacht, haben aus ihrem Ballbesitz was gemacht und das war echt schick anzuschauen und ich war auch noch optimistisch für die zweite Halbzeit und dann gab es relativ schnell wieder durch Jairo Sampero gab es den Dämpfer 2-0 und das Ding war dann eigentlich gegessen, weil man dann irgendwie wusste, ja, für den HSV heute, das Glück ist nicht auf unserer Seite und ein 2-0 gegen die Mainzer ist extrem schwer aufzuholen, weil sie eine stabile Abwehr hatten. Stark rausgespielt von Yunus Mali, der extrem formstark ist, der jetzt auch für die türkische Nationalmannschaft nominiert wurde und zweimal gespielt hat. Ein guter Mann, ein guter Kicker, der auf Sampero auflegt. Ein bisschen Pech noch dabei, Samperio. Mir egal, ehrlich gesagt. der da auf Samperio auflegt. Drobný sieht unglücklich aus. Samperio schließt genau in der Bewegung von Drobný ab. Drobný kommt relativ langsam runter. Man kann sagen unglücklich, aber eigentlich keinerlei Schuldzusprechungen an unseren Ersatzmann. Für ihn natürlich auch ein bitterer Tag.
Ja, und dieses 2-0 war neben dieser Chance für Gregoritsch auch, finde ich, der zweite Knackpunkt so ein bisschen, weil ja, der HSV war eigentlich wieder gut aus der Kabine gekommen, finde ich. Auch in den ersten 5 Minuten der zweiten Halbzeit haben sie das ganz gut gemacht, haben direkt wieder das Heft des Handelns in die Hand genommen. Und dann kam einfach wieder ein Konter. Man muss auch sagen, so gut Mali den Ball ablegt, also das Tor gehört ja wirklich zu 90% Jairo. Das hat er schon richtig gut gemacht. Hat es ja auch selber initiiert und dann haben die es wirklich schön rausgespielt. Das muss man einfach neidlos so anerkennen. Und ja, dann nach dem 2-0, deswegen sage ich, war es ein Knackpunkt, kam eben auch nicht mehr viel vom HSV. Da hat man dann schon gemerkt, dass sie ein bisschen geschockt waren. Und dann fiel folgerichtig in der 76. Minute das 3-0 Christian Clemens. Auch das war ein Konter. Auch wieder gut rausgespielt. Das sah dann allerdings defensiv dann doch nicht mehr so gut aus, was der HSV da dann auf den Platz gebracht hat, muss ich sagen. Auch wenn eigentlich ein Kleber, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und Giroud eigentlich auch relativ souverän war, muss man sagen, dass da defensiv zu wenig kam. Wobei der HSV natürlich auch da in dieser Phase des Spiels nochmal zumindest versucht hat, vorne was zu machen, hat es nicht wirklich hingekriegt. Aber ja, da waren sie dann eben anfällig für diese Konter und der hat dann eben zum 3-0 geführt. Ja, und dann in der Schlussphase kam dann noch ein Schuss von Diaz und dieses 1-3 durch Giroud, aber im Endeffekt, ja, war das dann gelaufen.
Ja, das stimmt. Also nach dem 3-0 war dann wirklich, der HSV hat ja nach dem 2-0 auch noch weitergespielt und nach dem 3-0 auch noch versucht, sich irgendwie Chancen rauszuspielen. Es war nicht mehr so zielstrebig und konsequent wie in der ersten Halbzeit. Man kam nicht mehr so häufig zum Torabschluss. Aber da war trotzdem irgendwie noch ein Wille, was zu machen. Und nach dem 3-1 hat man sich auch gefreut. Und ja, unterm Strich ein Spiel, was man mal verlieren kann. Ist das Schöne ist ja, dass es nicht so dramatisch ist und dass man sich jetzt nicht schwarz ärgern muss irgendwie, dass man das Ding verloren hat, sondern man steht immer noch auf einem 8. oder 9. Tabellenplatz und hat 21 Punkte, hat noch 2 Spiele in der Hinrunde vor der Brust. Wenn man mir das vor der Saison angeboten hätte, hätte ich das ohne Zweifel angenommen. Und insofern abhaken, nächstes Spiel gegen Wolfsburg wieder annehmen. Die sind auch in einer kleinen Mini-Krise, auch wenn sie gestern gegen Dortmund gut gespielt haben. Da sprechen wir dann im Pre-Game-Cast wieder drüber. Aber gut, von so einem Spiel geht die Welt nicht unter und in unserer aktuellen Situation verglichen mit den letzten Jahren sowieso nicht. Ja, großes Thema dann, beziehungsweise viele Themen gab es dann außerdem noch zu besprechen. Christian Maas hat uns über Twitter einige Fragen gestellt und zunächst mal, wie angeteasert schon, ja, Marcelo Diaz, er hat ein Interview gegeben der Welt und meinte, er will den HSV auf jeden Fall im Winter verlassen. Er sieht hier keine Perspektive mehr und seine Meinung ist auch unumstößlich, was das angeht. Und ja, wir haben es, oder ich habe es die letzten Podcasts ja schon gesagt, er passt nicht wirklich in die Mannschaft, er ist zu gut für die Mannschaft und ein Abschied ist vielleicht für beide Seiten nicht so schlecht. Wie siehst du das, Marc?
Ja, ich denke auch, dass es einfach eine ganz unglückliche Situation ist. Diaz ist einfach ein richtig guter Kicker, der aber trotzdem im Moment nicht in die Mannschaft irgendwie passt. Das ist wirklich ganz komisch. Ich glaube einfach, der muss auf dem noch höheren Niveau einfach spielen. Ich meine, das sieht man ja auch daran, dass er bei Chile wirklich immer reihenweise gute Spiele macht. Und da hat er eben eine Top-Mannschaft. Und das war ja auch schon bei Basel so, als er von Basel kam zum HSV, hat er gesagt, das war mehr oder weniger derselbe Grund. Auch bei Basel hat er nicht die Einsatzzeiten bekommen, die er sich erwünscht hat. Und Basel ist zwar eine gute Mannschaft, bestimmt auch im Moment eine bessere Mannschaft natürlich als der HSV, aber das ist, kann man wirklich gut vergleichen, diese Situation. Und da muss man sich dann wirklich fragen, ob Diaz wirklich in solchen Mannschaften spielen kann. Und es sieht einfach so aus, als ob er wirklich Top-Leute neben sich braucht. Ja, aber ich denke, dass es trotzdem die richtige Entscheidung ist, beiderseitig, wenn er dann im Winter gehen sollte. Man kann ja bestimmt auch noch 2 bis 3 Millionen kriegen durch den Wechsel und das tut dem HSV, denke ich, auch ganz gut. Entweder man holt noch einen Stürmer, den man gebrauchen könnte auf jeden Fall, oder man nimmt das Geld und man muss ja sowieso sparen. Also das tut dem HSV nicht unbedingt schlecht.
Ja, denke ich auch für Diaz eine unbefriedigende Situation. Man kann ja so ein bisschen, Christian Maas hat ja so ein bisschen auch die Rolle von Diaz im aktuellen Kader vielleicht so ein bisschen angerissen. Diaz ist natürlich, niemand wird diese Situation vergessen, Karlsruher Wildpark, 91. Minute, der Freistoß, den er Van der Vaart quasi wegschnappt und uns somit die erste Liga rettet, unvergessen, aber auch in der Saison, er hat einen ganz guten Einstand gehabt im Pokal gegen Cottbus, war das, glaube ich, oder? Wo er sein erstes Spiel, nee, Quatsch, stimmt gar nicht, im Spiel gegen Paderborn hat er, glaube ich, seinen Einstand gegeben, ich weiß es auch nicht mehr so genau, und die ersten paar Spiele hat er von Anfang an gespielt, hat auch gut harmoniert mit Raphael Van der Vaart, Seine Leistung ist aber dann auch ein bisschen eingebrochen, was Bruno Labbadia auch mal angesprochen hat, ist natürlich sein Problem, die große Distanz immer bei den Nationalmannschaftsreisen. Also er hat seine Länderspiele immer in Südamerika, muss immer nach Chile oder wenn er ein Spiel hat, sonst wo in der Quali, dann ist er in Paraguay, Brasilien, Argentinien, sonst wo. Alles auf jeden Fall sehr weit weg von Hamburg und da hat er jedes Mal mit dem Jetlag zu kämpfen, hat jedes Mal Trainings, die er nicht mitmachen kann, konnte den Sommer aufgrund der Copa America die Vorbereitung nicht richtig mitmachen und da verliert man natürlich irgendwie Anschluss an die Mannschaft und die Mannschaft entwickelt sich weiter in der Zeit, wo er nicht dabei ist und das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation für ihn und fußballerisch, wie gesagt, könnte er uns vielleicht weiterhelfen, vielleicht ist er zu gut für den Kader. Seine Rolle ist halt so ein bisschen die tragische Figur irgendwie. Also, wie gesagt, ich habe es ja schon mit Milan Badej schon mal verglichen, so ähnlich würde ich das sehen, weil er eigentlich ein Top-Kicker ist und für den HSV wirklich zu gut eigentlich. Und ja, Christian Maas hat aber nicht nur Marcelo Diaz angesprochen, sondern als zweites war die Chancenverwertung auch ein Thema. Ja, Michael Gregoritsch haben wir schon angesprochen, wir hatten uns auch andere Chancen rausgespielt. Ja, meiner Meinung nach, im einen Spiel läuft so, im anderen läuft so. Gegen Bremen haben wir unsere Chancen eigentlich relativ konsequent genutzt, gerade am Anfang. In anderen Spielen auch, gegen Mainz haben wir unsere Chancen nicht konsequent genutzt. Das ist immer Formsache. Inwiefern das mit Lasogga zusammenhängt, da kann man natürlich jetzt ein Gewicht drauf geben, weil Lasogga einer ist, der nicht so viele Chancen braucht, der jetzt auch gefehlt hat. Eine weitere Frage von Christian Maas war nämlich auch, geht's ohne Lasogga nicht? Genauer Wortlaut war, weiß ich nicht mehr genau, aber ja, auf jeden Fall, ja, ohne Lasogga zu Tor ungefährlich und das hat man definitiv gesehen, Shiplock kein gleichwertiger Ersatz.
Nee, sehe ich auch so. Lasogga ist schon wichtig im Moment eigentlich, also das hat man gestern gesehen, Sven Shiplock, tut mir leid, aber der stellt im Moment ein bisschen unter Beweis, dass es nicht unbedingt so. Es war schon richtig, den zu holen, um Lasogga eben ein bisschen Dampf zu machen. Dafür war es wirklich gut, weil Lasogga ja wirklich eine ganz gute Saison spielt bisher. Aber selber von ihm kommt da wirklich viel zu wenig. Also er ist gut im Anlaufen der Verteidigung, aber der ist einfach viel zu torungefährlich für einen Stürmer. Das ist echt zu wenig. Aber ich würde nicht sagen, dass man ohne Lasogga keine Chance hat. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt so, weil naja, der HSV hat sich ja auch gestern Chancen rausgespielt und hätten sie defensiv ein bisschen besser gestanden, beziehungsweise hätte Mainz die Konter nicht so gut ausgespielt, dann hätte der HSV ja nicht verloren. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so, dass man keine Chance hat ohne Lasogga, aber er ist schon ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Ja, und dann noch eine, zum Schluss eine etwas schämische Frage. Wer wird in Zukunft die Schüsse von Gregoritsch abfälschen? Tja, wer soll das machen?
Ja, auf der Gegenseite stand kein Bremer und kein Ingolstädter. Dementsprechend stellt sich die Frage natürlich auch zurecht. Ja, vielleicht findet sich ja wieder jemand, der seinen Kopf, Fuß dazwischen hält. Ich würde mich freuen. Aber Michael Gregoritsch kriegt das eigentlich auch rein technisch und von der Qualität auch ohne Abfälschen hin. Hoffen wir, dass das mal die nächsten Spiele unter Beweis stellt wieder. Und er hat ja eine gute Form. Und jetzt gestern war viel Pech dabei, Hektik. Und es war einfach kein guter Tag für die HSVer. Und es wird sich mit Sicherheit jemand finden, der wieder Schüsse von Gregoritsch abfällt und der ein oder andere abfälscht. Und der ein oder andere Schuss von ihm wird auch wieder reingehen, davon bin ich ziemlich überzeugt. Also auch wenn gestern es kein Überspiel von ihm war und er unglücklich agierte, irgendwie, ja, ihm das länger nachzutragen, wäre, glaube ich, der falsche Ansatz.
Ja, denke ich auch. Wir müssen nochmal jetzt, glaube ich, das vereinheitlichen, ob wir Gregoritsch oder Gregoritsch sagen. Das ist echt nicht so einfach. Ich habe gehört, angeblich soll es Gregoritsch heißen und nicht Gregoritsch. Da müssen wir jetzt mal einheitlich Gregoritsch immer sagen. So, dann kommen wir zur Top 3, die wir hier immer küren. Auf Platz 1 sehen wir Luis Holtby. Der hat einfach wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Der ist ja ein absoluter Stammgast bei uns in der Top 3. Weil er einfach auch diese Saison wirklich sagt, also finde ich, ist er eigentlich der Spieler unserer Mannschaft, wenn man das jetzt bilanziert, nach der fast kompletten Hinrunde. Denke ich, macht Holtby da die beste Figur im Moment. Hat auch gestern wieder sehr viele Zweikämpfe gewonnen, hat viele Angriffe initiiert und ja, wieder wirklich ein gutes Spiel gemacht. Wen sehen wir auf der 2?
Ja, auf der 2 ist Kleber Reis, der Spajic-Vertreter, erneut mit einer guten Leistung, so komisch das oder so skurril das klingen mag bei 3 Gegentoren. Kleber hat ein gutes Spiel gemacht, hat die Mehrzahl seiner Zweikämpfe gewonnen, hat souverän hinten raus agiert, hat versucht, das Spiel mit aufzubauen und war wesentlich stabiler als der Nebenmann Johan Giroud. Und dementsprechend verdient auch auf der 2, wie ich finde. Wie gesagt, klingt zu gering bei 3 Gegentoren, aber von ihm kein Fehler erkennbar. Da waren andere vorher mitbeteiligt und er hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, wie ich finde.
Ja, das sehe ich auch so. Und dann auf der 3 haben wir Michael Gregoritsch gesetzt. Er hat zwar wirklich viele Chancen vergeben, aber ich denke, der hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Er hat sehr viele Angriffe initiiert, finde ich. Er war fast an jeder Offensivaktion des HSV beteiligt. Und hätte ein Ding gesessen, dann wäre er locker mit der beste Spieler der Mannschaft gewesen. Und ja, finde ich, hat er sich schon verdient, auf dem Platz 3 zu sein, auch wenn er wirklich daran arbeiten muss, an seiner Chancenverwertung. War ja letzte Woche gegen Werder auch schon so, dass er da diese eine Chance vor dem 2-0 vergeben hat. Und ja, da muss er einfach ein bisschen cooler werden. Aber ich denke, das ist was, woran man arbeiten kann. Und ich denke, er macht eigentlich wirklich... macht immer gute Spiele. Also dieser Wechsel, finde ich, hat sich gelohnt und da kann man dann, finde ich, auch mal ein Lob an die HSV-Verantwortlichen, an Dietmar Beiersdorfer, Peter Knebel geben, dass sie den geholt haben, denn ja, das war ja doch ein langes Zehren zwischen Bochum und dem HSV, ob dieser Wechsel jetzt zustande kommt, und ich finde es gut, dass sie ihn geholt haben.
Ja, finde ich auch. Ich muss sagen, ich hätte jemand anders auf die 3 gesetzt. Marc hat mich dann im Endeffekt überstimmt. Ich hätte Gideon Jung genommen, der wieder einen unaufgeregten Part eigentlich im defensiven Mittelfeld gespielt hat. Sei es drum, Michael Gregoritsch sicherlich in der einen oder anderen Aktion unglücklich, aber trotzdem, wie Marc gesagt hat, Angriffe initiiert und hat eben auffällig gespielt. Dementsprechend kann man ihn auf die 3 setzen und das Ganze ist dann auch nicht komplett unverdient. Ja, das soll's von uns gewesen sein. Tipps hat keiner richtig. Wir haben beide auf den Sieg getippt. Das war's nicht. Ich lag zwar mit einem 3-1 richtig, nur für die falsche Mannschaft. Und dementsprechend versuchen wir am Freitag wieder unser Glück vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Ja, nur der HSV.
Nur der HSV.